Achtung, zu Beginn dieser Folge wird sehr explizit von einer Fehlgeburt berichtet. Wenn euch dieses Thema triggern könnte, bitte überspringt diesen Teil. Ihr könnt dann gerne ab Minute 16 wieder weiterhören.
Los geht's! Hoppe, hoppe, Scheitern. Hoppe, hoppe, Scheitern.
So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, hoppe, Scheitern. Ich bin heute guten Morgen, liebe Eltern, oder wann auch immer ihr jetzt gerade einschaltet. Ich bin so müde heute. Ich bin so müde, wenn man sich wirklich, so müde, dass man sich wirklich wünscht, dass in einem Kaffee vielleicht andere Substanzen sein können. Wenn man sich denkt, bitte, ich brauche Energie. Mhm. Hallo Anna.
Hi.
Willkommen.
Bist du auch so müde? Ich da sein darf. Ja, ich bin extrem müde. Ich bin mit dem Zug hergekommen und ich war auf der Zugfahrt kurz davor wegzunicken und dachte immer so, nein, ich darf meinen Ausstieg nicht verpassen. Ich sitze im Ruhebereich, ich kann keinen Wecker stellen. Wie mache ich das jetzt? Ich war kurz vorm, weil das wackelt dann so schön.
Und da kann man so richtig schön wegratzen.
Eigentlich schon, ja.
Und vor allem ja auch mal, du hast ja auch noch zwei super kleine Kinder.
Yes.
Wenn man einfach auch mal so für sich ist.
Ja, ich freue mich da, seit wir diesen Termin ausgemacht haben, freue ich mich darauf, alleine nach Berlin zu fahren und den ganzen Tag für mich zu haben.
Das kannst du ja sonst nicht genießen?
Geht so. Mhm. Geht so gerade. Ich merke nichts gegen Berlin, ich merke bloß, dass ich mich hier nicht so sicher und zu Hause fühle, wie halt zu Hause.
Ja.
Das ist gerade ein bisschen...
Ja, das ist Berlin, ne?
Ja, das ist
Arm,
Berlin.
Aber sexy, das ist eben die Stadt, ja. Aber ich finde Berlin irgendwie, findest du es zu... Laut, zu groß.
Es ist ein Bauchgefühl. Es gibt nichts, wo ich das genau sagen kann. Es ist einfach nur irgendwie, ich fühle mich hier nicht hundertprozentig wohl. Bin hier nicht zu Hause.
Ich finde, bei Berlin muss man auch warm werden. Ich habe damals auch, glaube ich, so 3 oder 4 Monate gebraucht, bis ich es dann irgendwie geschafft habe, das als mein neues Zuhause so richtig anzunehmen. Mhm. Also ich glaube, das ist eine Stadt, mit der muss man erstmal sich einlassen. Das ist nicht so Liebe auf den ersten Blick, glaube ich, bei ganz vielen.
Aber bei einigen scheint es ja so zu sein. Nur bei mir.
Nee, du gib dir mal Zeit, Anna. Gib dir mal Zeit. Mm. Kannst du, also wie gesagt, wenn du so zum Zug sitzt alleine, ne?
Mhm.
Was machst du dann, wenn du wirklich mal nur Zeit für dich hast?
Podcast hören, tatsächlich. Tatsächlich Podcast hören. Weil ich das sonst immer nur so zwischen Tür und Angel und auf dem Weg zur Tita oder zurück oder so mal zwischen Tür und Angel hinkriege. Ansonsten, und über nichts machen. Ich versuche, über die Langeweile hinwegzukommen. Mhm. Über diesen Punkt, wo ich denke, oh, ich muss mich jetzt beschäftigen.
Mhm.
Versuche ich weiterzumachen, nichts machen, mein Gehirn mal zur Ruhe kommen zu lassen. Das ist sehr unbefriedigend, aber ich denke mal, vielleicht brauche ich es ja auch. Vielleicht brauche ich ja meine Ruhe.
Ja, das ist auch, glaube ich, eigentlich mega wichtig. Mhm. Und ich glaube, deswegen beiße ich mich auch oft selber so einen Arsch, weil ich dann irgendwie ins Handy reingaffe.
Und ich merke richtig, wie es mir nicht gut tut. Und
ja,
ich,
es tut gar nicht gut.
Und ich will es nicht hin, das Scheißteil wegzulegen.
Das ist doof, gell? Und irgendwie ist es, Scheiße darf man hier sehr laut sagen.
Das freut mich.
Nee, weil irgendwie, man hat das Gefühl, dass dann ist man trotzdem irgendwie so für sich, aber ist man ja eigentlich gar nicht wirklich.
Mm-mm. Ich habe auch vergessen, wie unentspannt das ist, im Zug zu sitzen. Du bist ja dort nicht alleine. Ich bin so lange nicht mehr Zug gefahren. Du bist ja nicht alleine. Ich habe mir noch gedacht, ich sitze in so einem Abteil mit so einem kleinen Tischchen vor mir. Das ist der super bequem. Da habe ich ja jemanden gegenüber, neben mir, in alle Richtungen. Und dann musste ja, also es war doch laut, auch im Ruheabteil. Jeder macht sein Ding und wenn man das irgendwie nicht mehr... Es hat mich gestört und es hat mich gestört, dass es mich stört. Ja.
Hey, Anna.
Hey.
Ich habe ein Briefing bekommen von dir, was so in deinem Leben los war oder los ist. Und da stand unter anderem drinnen, dass du einen sehr langen Kinderwunsch hattest.
Mhm.
Und das ist ja ein Thema, was super weit verbreitet ist und echt sehr, sehr viele Leute betrifft. Das war mir vorher auch ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Magst du uns das erzählen, wie das so abgelaufen ist oder wann der Kinderwunsch kam und so weiter?
Also tatsächlich, als ich so Anfang 20 war, dachte ich, ich kriege auf jeden Fall keine Kinder. Da war mir das safe klar, dass ich auf niemals Kinder kriege. Und dann kam das so Stück für Stück. Auch ein Gefühl. Ein Gefühl von, nee, ich bin nicht mütterlich, ich bin nicht fürsorglich. Und desto mehr man sich mit sich selber beschäftigt, kommt das vielleicht dann. Desto mehr ist okay, vielleicht die ganzen Seiten, die ich früher an mir denied habe, vielleicht sind die ja doch irgendwie da. Und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt tatsächlich. Und mit ihm kam so auch dieses Gefühl von Familie, Zugehörigkeit, Zusammengehören. Und dann die ganzen Sachen, die mir früher Angst gemacht haben, haben mir nicht mehr so viel Angst gemacht.
Mhm.
Und
was habt ihr Angst gemacht zum Beispiel?
Ehe mit jemandem zusammen so festsitzen.
Alt werden.
Ja.
Uah.
Ich dachte mir, niemand ertrage ich so lange, dass ich das wirklich in ein paar Jahren, 20 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren noch hören möchte. Ich möchte noch deine Geschichten hören. Ich will mir noch deine Sicht angucken müssen. Also, weißt du?
Das war ein bisschen anti einfach.
Ja,
so,
ich war sehr anti. Also, in meinen Anfang 20ern, ich war, glaube ich, auch eine ganz schöne Bitch manchmal. Ich war unausstehlich. Und dann mit der Zeit wurde das ein bisschen besser. Und ich habe ihn kennengelernt und dachte mir so, okay, mit dir kann ich mir das auf einmal alles vorstellen, was ich vorher seltsam fand. Ja.
Ah, voll gut.
Und mein erstes Mal schwanger geworden bin ich tatsächlich mehr oder weniger aus Versehen. Und durch diese Schwangerschaft...
Wie alt warst du da?
Gute Frage. 26 vielleicht. Mhm. Also so medium, mittel drin. Nicht jung, aber auch nicht...
jung eigentlich. Ja, aus meinem Gefühl. In der heutigen Zeit ist es irgendwie schon jung.
Aber es gibt Leute, die treten mit 18 Kinder runter, will ich mich immer nicht so...
Ja, aber das ist für mich was auch. Also ich finde, das ist irgendwie... Ich finde, das hat sich so nach... Also zumindest in meiner Bubble hat sich das so nach hinten verschoben. Ey... Wer kriegt noch mit 18 ein Kind? Also ich kenne niemanden.
Nee, das 30 ist das neue 20, auf jeden Fall.
Also das ist krass. Ja. Hat sich einfach mal 10 Jahre nach hinten gemüllt.
Ja, und dann war ich schwanger, habe dadurch irgendwie gemerkt, oh, das macht mir auch keine Angst, sondern irgendwie finde ich das cool und kann mir das vorstellen. Und dann haben wir das Kind aber relativ zeitig verloren. Ich war dann super enthusiastisch. Also wir haben das Kind in der 7. Schwangerschaftswoche verloren, also wirklich noch relativ zeitig, war für mich aber ein absoluter Weltuntergang, wie das
ich
bestimmt
finde, das
ganz vielen
so
Leuten
schade,
draußen
dass man
geht.
Immer denkt, so, oh ja, nur weil es in der 7. Woche war.
Es war real. Es war für mich war
voll.
Es ein Kind, das ich verliere.
Total, du warst schwanger.
Ja.
Punkt.
Genau.
Ja.
Und es fiel mir sehr schwer, also ich war dann auch schon, ich habe meinem Chef Bescheid gesagt, ich wollte alles richtig machen, ich wollte alle zeitig informieren, allen Bescheid gesagt, war voll offen und so. Das hat sich dann über die Zeit auch geändert, weil man dann irgendwie merkt, nicht alle gehen mit so einem Verlust auch cool um. Oder es macht mir mehr Ärger, wenn ich dann andere Leute auch noch wie trösten muss oder das noch begleiten muss, deren Unsicherheit mit so einem Umgang. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn man irgendwie, es ist ja egal, welche Art von Trauer. Manchmal, wir wissen ja alle nicht genau, wie wir mit Trauer umgehen sollen von anderen Menschen. Und dann sind die unsicher. Und
manche Menschen, glaube ich, können sich auch in so eine Situation gar nicht hineinversetzen und hineinfühlen.
Ja.
Und deswegen wahrscheinlich dann auch irgendwie weird, weil sie nicht verstehen, wie schmerzhaft das ist.
Ja, auf jeden Fall. Naja, und dann haben wir gemerkt, okay, haben das weiter versucht. Und dann bin ich das zweite Mal auch relativ zufällig wieder schwanger geworden und habe das Kind sehr spät erst verloren. Und das war auch nochmal so ein Game Changer. Wir waren im 6. Monat. Also das war wirklich...
Oh Gott.
Ja, dazu muss man sagen, dass ich aus irgendeinem Grund hat mein Körper immer so Hämatome gebildet in der Gebärmutter, also so Blut wie Blutergüsse sozusagen. Hallo, ich bin ein Laie.
Du hast es vollkommen gesagt, Hämatome, Blutergüsse.
Ja, super. Und dann habe ich mal angefangen zu bluten und das habe ich in der 2. Schwangerschaft auch und zwar sehr lang, über Monate hinweg, manchmal so regelstark, manchmal mehr als regelstark, manchmal kamen da auch noch andere Dinge mit raus, so Gewebe und so, das war nicht schön. Und mein Körper war einfach echt geschwächt irgendwann und bis jetzt konnte man nie rausfinden, warum ich so blute, sozusagen in Schwangerschaften, woher das kommt, woher
also
die Hämatome kommen.
In der 2. Schwangerschaft
auch
war
danach
so
niemals feststellen können, warum, wie es dazu kommt. Und mein Körper war irgendwann so down. Ich hatte dann so einen Eisenwert, der schon fast lebenskritisch.
Krass,
wie heißt das?
Lebensbedrohlich.
Lebensbedrohlich, dankeschön. Ja. Lebensbedrohlich war, ich war dann auch im Krankenhaus. Und die haben mich dann so versucht aufzupäppeln. Und dann war ich da 2 Wochen lang und habe so ein bisschen Mut geschöpft und dachte, okay, sie haben mich übers Wochenende nach Hause dann gelassen und dann ist es an dem Abend noch, als sie mich aus dem Krankenhaus entlassen haben, gingen die Wehen los sozusagen und es war einfach noch viel zu zeitig, als dass man hätte damals machen können und ich habe in dem Moment auch nicht kapiert, dass das, dass ich jetzt, also ich weiß nicht, ein Teil von mir wusste es wahrscheinlich, dass ich jetzt das Kind kriege und dass wir hier nichts machen können und ein Teil von mir wollte nur auf jeden Fall nicht zurück ins Krankenhaus. Mein Mann wollte unbedingt, mein damals Freund wollte unbedingt den Krankenwagen rufen, als das losging und die Krämpfe so schlimm waren und ich auf dem Klo saß und nicht runterkam und mich nicht bewegen konnte und wirklich geschrien habe.
Gott.
Und ich wollte aber nicht, ich habe immer nur gesagt, ich will nicht ins Krankenhaus, nein! So, und dachte irgendwie, ich komme da vielleicht nach raus. Bin ich rausgekommen und es war so eine wirklich eine filmartige Szene, weil ich dachte immer, das passiert ja nur im Film. Ich habe tatsächlich dieses Kind dort auf dem Klo gekriegt. So. Und es war, also das, müssen wir Triggerwarnungen machen? Sollten wir Triggerwarnungen machen?
Triggerwarnung jetzt.
Triggerwarnung, ja. das war halt auch so klein, dass es da einfach reingerutscht ist. Gott. Und ich habe es auch nie richtig sehen können, sondern saßen wir vor diesem...
Crazy. Ja. Entschuldigung, ich komm, wow.
Es tut mir fast ein bisschen leid, dass das jetzt so, dass ich hier diesen Emotionen sozusagen...
Nein, ich finde das überhaupt nicht. Ich finde das einfach auch gerade, ehrlich gesagt, ich habe auch gerade einfach nur so eine Hochachtung, dass du das so erzählen kannst.
Es ist wirklich lange her und ich habe viel Therapie gemacht.
Und es ist einfach schon...
Es ist aber was mich immer noch beschäftigt und was immer regelmäßig hochkommt. Und ich denke daran, wie wir eigentlich noch ein Großkind hätten und so und wie sie eigentlich Teil der... Also für mich war das auch ein Kind, das hatte einen Namen, wir hatten schon Sachen gekauft, das war wirklich...
Das ist der sechste Monat.
Da bist du schon halt invested auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ja. Und das... Es war ein sehr prägender Moment, wie wir da dann in diesem Badezimmer in der WG von meinem Freund saßen und überlegt haben, okay, was machen wir denn jetzt? Wir kriegen das da nicht. Es war schon im Abfluss. Es war halt schon,
Anna, ich finde es irre, dass du da so drüber reden kannst.
Es tut mir eher leid, dass ich das so erzähle sozusagen, weil ich dann denke, wie sich das Leute vielleicht vorstellen. Und es war aber einfach nur so eine absurde Situation, wie so in einem Film. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das passiert ja nicht wirklich. Das ist da würdelos, das kann ja nicht passieren. Aber du hast es da auch nicht wieder, ich habe es nicht gekriegt sozusagen. Ich kam nicht ran und dachte so, okay, irgendwann kommt dieser Moment, da müssen wir jetzt spülen. Und stell dir das mal bitte vor, das ist so absurd. Es ist völlig... Ich habe da wirklich sehr, sehr lange dran gehadert und wusste nicht, wie wir das jetzt, wie wir das verarbeiten sollen.
Ich bin auch gerade, es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt so
alles gut
ist. Reagiere. Ich bin gerade auch...
ich hätte dich vielleicht auch nochmal vorwarnen.
Nee, ich bin auch nur einfach gerade so...
Ich lache übrigens, wenn ich nicht, wenn aus un, also, ne?
Ich kenne das.
Ich lache nicht, weil ich es witzig finde, sondern ich lache, sondern aus
ein Reflex.
Ja. Übertünchen von unangenehmen Situationen.
Und ihr wart da alleine?
Also wir waren alleine an dem Abend. Die ganzen WG-MitbewohnerInnen, die sind an dem Abend, glaube ich, dann irgendwie feiern gegangen. Und war keiner mehr da. Und ich weiß auch nicht. Es war wirklich eine absolut weirde Situation. Und am nächsten Morgen dann am Küchentisch war auch so, also ich wollte mit niemandem reden. Und
Aber wie ist das denn weiter? Habt ihr nochmal irgendwie einen Notarzt gerufen?
Wir sind dann in die Klinik gefahren, haben wir vorher angerufen und die haben uns dann auch so gefragt, na, sind sie sich denn sicher, dass es abgegangen ist? Und wir so, ja, leider. Und man konnte dann natürlich auch, man hätte jetzt anhand dieses Fötus, hätte man ja auch Untersuchungen machen können und irgendwas. Hätte ich wirklich verstanden, mit vollem Bewusstsein, dass ich jetzt hier eine Geburt kommt und dass das so schnell geht und dass das da einfach rausrutscht, weil das einfach so klein noch ist, dann hätte ich vielleicht auch anders gehandelt. Aber ich habe das nicht.
Die Plazenta und die Nabelschnur.
Alles raus.
Alles raus.
Ja. Ich sehe es noch vor mir, dass das haben die dann halt auch nachträglich untersucht und geguckt, ist wirklich alles raus? Ist das jetzt, müssen wir da noch was machen oder irgendwas? Und es war einfach nur, also das war Hölle. Das war eine der schlimmsten Situationen. Auch wirklich dieses Überlegen, ich sitze jetzt vor diesem Klo, ich muss jetzt hier was, ich war unfähig, irgendwas zu tun und es war einfach absurd. Und aus dieser Situation haben wir eine ganze Weile gebraucht, um auch miteinander, also es hat uns irgendwie zusammengeschweißt, weil wir diesen Schmerz zusammen hatten und dieses kann ja keiner nachvollziehen, so, das hat einen übelst verbunden. Und also für uns war es, also ich wünsche es niemandem. Aber als Teil meiner Geschichte kann ich es auch irgendwie schätzen, weil es mich an die Punkte gebracht hat, wo ich jetzt bin. Aber war ein langer Prozess. Ich habe dann von meiner Frauenärztin eine Therapeutin empfohlen gekriegt, die eben sich auch mit Fehlgeburten beschäftigt und die einfach da spezialisiert. Und ich habe super schnell einen Platz gekriegt. Das ist ja in der heutigen Zeit auch gar nicht üblich, dass man ich hatte wirklich Glück. Und das hat
auch irgendwie schlimm, wenn gerade, weißt du, wenn du, also so eine Extremsituation, die so schrecklich ist, einfach... erlebt hast, dass man dann halt wirklich theoretisch einfach immer noch irgendwie warten müsste, bis man Hilfe bekommt.
Ja.
Weil ich meine, wie soll
aber
man sowas
sitzen
selber
so viele
irgendwie verarbeiten?
Da draußen. Es sitzen dort so viele draußen. Eine gute Freundin von mir, die wartet jetzt auf einen Therapieplatz. Die weiß, entweder diesen November oder bis nächsten November, irgendwann kriegt sie einen Therapieplatz mit einer akuten Angststörung. Das ist einfach echt scheiße. Gut, anderes Thema. Ich hatte jedenfalls Glück, wollte ich damit nur sagen. So schnell jemanden gefunden zu haben, der mir hilft und da weiterkommen zu können.
Wie lange hat es gedauert, bis du irgendwie wieder so einigermaßen klar kamst mit dem, was da passiert ist?
Boah, keine Ahnung. Du kriegst ja auch nicht so richtigen Mutterschutz, ne? Also ich habe mir dann ein Semester freigenommen, habe ein Urlaubssemester genommen und habe halt versucht, irgendwie alles zu schieben, von mir wegzuschieben. Bis ich klar kam, ehrlich gesagt, glaube ich, bis jetzt. Also jetzt, wo meine Kinder einfach ein bisschen sie sind noch klein, ne? Aber für mich sind sie schon größer. Meine Tochter wird morgen 2 und für mich sind die jetzt groß quasi schon. Bis jetzt hat es eigentlich gedauert, dass ich wirklich sage, okay, jetzt bin ich angekommen, jetzt kann ich das irgendwie verarbeiten und es hat gezerrt. Man schafft es, es wegzuschieben, aber in gewissen Situationen kommt es einfach immer wieder und dann trifft es einen wie so ein...
Ja, vor allem, das war ja eine Geburt im Prinzip. Also
Es war eine Geburt.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch was viele vergessen, wenn Kinder so spät kommen, dass das wirklich, du hast Wehen, du musst das Kind irgendwie rauspressen und das ist ein Kind, also...
Das ist so krass, ne? Und dann hat man danach wirklich, ehrlich gesagt, keinerlei Schutz, obwohl du einfach eine Geburt durchlebt hast. Also,
ja, absolut.
Und ja, eine Geburt, wo du nicht danach irgendwie dein Baby auf dem Arm hast, sondern eine traumatische Geburt und zwar...
Ich wollte dort auch nicht im Krankenhaus bleiben, weil ich dachte, oh Gott, wenn die mich jetzt irgendwie auf so eine Station legen mit frisch gebackenen Müttern oder sowas, das halte ich, glaube ich, nicht aus. Also, die haben auch nicht immer den Platz, dass sie da, ne, das so legen können, dass das passt.
Ja, natürlich.
Oh, nee, ich bin nach Hause und wir haben versucht, irgendwie weiterzumachen und klingt bescheuert, aber wir haben einen Kleingarten und der hat uns auch ein bisschen geholfen. Wir konnten dort kleine Pflänzchen pflanzen, wir konnten denen beim Wachsen zusehen, wir hatten was zu tun. Ich glaube, dieses was zu tun haben und etwas, ne, sich um etwas kümmern können, das ist zwar sehr ab. Andere Leute haben dann den Hund. Für uns war es der Garten, der uns irgendwie ein bisschen gerettet hat.
Mensch, Anna, ich zieh einfach nur gerade meinen Hut vor dir, wirklich. Also.
Danke. Aber ich denke, wenn du in so einer Situation hast du keine Wahl. Man überlegt sich ja dann auch nicht, wie gehe ich jetzt damit um, sondern du machst halt einfach, du überlebst halt irgendwie. Ne? Das würde wahrscheinlich fast jeder irgendwie hinkriegen, auch wenn man es sich nicht vorstellen kann, wenn du in so einer Situation bist, du kommst irgendwie durch. Das ist, ja.
Okay. Wann habt ihr euch dann entschlossen, wieder schwanger werden zu wollen?
Gar nicht bewusst. Gar nicht bewusst. Wir haben dann irgendwann beschlossen zu heiraten und ich habe geplant und wir haben beide geplant und es war eine ganz super schöne Feier in unserem Garten. Wunderschön familiär.
Ich finde das auch wirklich ganz toll, dass eure Beziehung das so gepackt hat, gell? Das ist wirklich wow.
Ich bin auch unendlich dankbar, dass ich genau diesen Mann an meiner Seite habe. Der hat mir so viele Dinge, also so vieles geht nur mit ihm und das ist ja das, was man immer sich hofft, dass man es irgendwann findet, jemanden, mit dem man besser ist, als wenn man alleine ist. Also der einen zu einem besseren Menschen macht.
Weiß genau, was du meinst, ja.
So.
Und der einen auch so mit allem einfach nimmt.
Ja. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mich verstecken oder kann einen Teil von mir nicht zeigen. Und bei ihm lerne ich bis heute noch immer, dass ich alles zeigen darf, auch Sachen, für die ich mich schäme und die ich als Makel empfinde.
Voll schön. Genauso
soll es sein.
So eine Beziehung wünsche ich jedem da draußen.
Ja, ich auch. So, wir haben also unsere Hochzeit geplant. Ich habe noch gemerkt, dass wir uns extrem viel streiten und ich super bitchy war die ganze Zeit. Und 3 Tage vor unserer Hochzeit habe ich ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht und habe gemerkt, oh, deswegen bist du die ganze Zeit so...
Leicht gereizt.
Leicht auf die Palme zu bringen. Dann durfte ich also an meiner Hochzeit halt auch nichts trinken und musste aber irgendwie das durchziehen. Also wir hatten dann halt auch beschlossen, wir erzählen es jetzt noch nicht sofort, weil wir eben diese Geschichte hatten. Ich wollte nicht, dass sich alle Sorgen machen, dass mich alle die ganze Zeit so angucken wie, na, aber, oh, möchtest du vielleicht doch lieber sitzen? Geht's dir gut? Alles in Ordnung? Also so, sich zu sehr sorgen. Und dann haben wir es einfach noch für uns behalten, weil wir auch wirklich nicht wussten, wie geht das jetzt weiter? Bleibt das Kind oder bleibt das nicht Kind?
War das pure Freude oder war da auch viel Angst mit dabei?
War fast nur Angst. Ich hatte so viel Angst. Ich hatte so viel Angst. Und auch da hatte ich wieder Blutungen, aber es lief wie jedes Mal etwas besser. Also in jeder Schwangerschaft hat mein Körper das irgendwie besser auf die Reihe gekriegt. Also besser im Sinne von nicht lebensbedrohlich.
Und weiß man jetzt im Nachhinein, woher diese Hämatome kommen? Weil ich habe solche Geschichten, witzigerweise, ich kenne 2 Geschichten von Frauen, die auch eine Fehlgeburt hatten, eine relativ späte, wegen so einem Hämatom.
Ja, das weiß man leider nicht. Also ich habe auch, wir haben dann Blutungsneigungen getestet, so Gerinnungsstörungen getestet, genau, haben wir alles ausschließen können, dann keine Ahnung.
Und also man weiß null, wo diese Hämatome irgendwie herkamen. Ja.
Und das ist auch so eine sehr, sehr unbefriedigende Antwort, weil
weil man will ja irgendwie eine Erklärung haben oder irgendwie auch wissen, so, okay, ist es jetzt wieder so oder kann ich da irgendwas dagegen machen oder muss ich das einfach annehmen. Ja. Es ist halt.
Und wir mussten halt auch damit rechnen, dass als ich mit unserem Sohn schwanger war, dass das jetzt halt wieder irgendwie schief geht. Und ich habe es extrem spät allen erzählt. Ich glaube, meinen Eltern habe ich es, lustig war, ich war mit meinen Eltern auch immer, also wir gehen gerne alle zusammen in die Sauna. Also es ist unser Familiending irgendwie schon, seit ich ein Kind bin. Und ich bin also auch noch hochschwanger mit meinen Eltern in die Sauna gegangen, ohne dass ich es jemandem erzählt habe. Also die wussten es noch nicht. Und ich... Das, man hat es nicht gesehen. Ja, wie man hat es nicht gesehen. Man hat es wirklich nicht gesehen.
Auch als du hochschwanger warst.
Ja, also ich war, ich glaube, ich habe es ihm im 5. oder 6. Monat erzählt. Das ist ja schon relativ spät und normalerweise hat man einen Bauch.
Ja.
So, ich nicht. Ich hatte keinen Bauch. Das Kind war sehr, sehr klein in meinem Bauch. Und ja, also es hängt an dem Kind, es hängt nicht an meiner genetischen Veranlagung. Ich bin ja eher. Aber das Kind war einfach sehr, sehr schmal, klein, zart und man hat es einfach nicht gesehen. Und ich habe es mir nicht getraut. Ich hatte Angst vor den Reaktionen, ich hatte Angst vor der Sorge und ich wollte es wie für mich behalten, glaube ich.
Was hättest du dir, das finde ich jetzt sehr interessant, für einfach so, glaube ich, auch für viele Leute, die Freunde sind von Menschen, denen sowas passiert ist. Was hättest du dir damals für eine Reaktion gewünscht, nachdem das passiert ist?
Das ist eine gute Frage und ich stelle mir das auch häufig, wenn mir Menschen sowas erzählen, dann denke ich auch mal, okay, was hättest du dir gewünscht? Moment.
Was wünscht man sich da? Was kann man jemandem Gutes tun?
Man kann fragen, was derjenige braucht. Was brauchst du gerade? Brauchst du Zuspruch? Brauchst du eine Umarmung? Also einfach, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, sage ich, ich fühle mich gerade unwohl damit, weil ich nicht weiß, was ich dir sagen kann, was brauchst du gerade? Also einfach nachfragen, damit, glaube ich, fährt man am besten. Nachfragen, was brauchst du gerade? Wie kann ich dir helfen? Kann ich irgendwas tun? Ich kann dir gar nicht helfen? Nein? Okay, gut. Möchtest du einfach nur hier neben mir sitzen? Okay. So ganz offen ansprechen, dass man vielleicht nicht weiß, was man tun soll.
Mhm.
Ich glaube, damit fährt man am besten.
Kannst du dich noch an irgendwas erinnern, was irgendwie Freunde oder Familie gemacht haben, was dir geholfen hat damals? Oder was dir irgendwie voll gut getan hat?
Gott, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich bestimmt Dinge vergesse, die ganz wichtig waren. Aber ich glaube, aus der Zeit, ich erinnere mich nicht mehr an viel. Das ist alles schwarz. Es ist alles nur
von einem Tag.
Ja,
es
ist Überleben gewesen. Und da war nicht viel. Da, selbst wenn sich Leute unglaublich viel Mühe gegeben hätten und bestimmt auch haben, da ist nichts mehr da in meiner Erinnerung. Das ist nur noch...
Ja, aber du warst halt einfach so mit dir selbst beschäftigt und mit der Trauer. Also.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Naja, und dann war ich schwanger mit unserem Sohn und der machte sich ganz gut für unsere Verhältnisse. Er war, glaube ich, bis zum 8. Monat in meinem Bauch. Also das ist ja schon mal eine Menge, so bis zur 34. Woche. Und dann habe ich auch Wehen gekriegt und war immer ein bisschen zart, war immer ein bisschen schmal und lag auch in Beckenendlage. So. Mhm. Und dann haben sie im Krankenhaus gesagt, da macht man einen Kaiserschnitt. Das ist bei diesen ganz harten Kindern, die kriegen das nicht in den Beckenendlage, die bleiben irgendwie stecken, für die ist das so anstrengend. Und das war der Tag, auf den ich nicht vorbereitet war. Ich hatte mich vorbereitet auf Geburtshaus und möglicherweise auch Krankenhaus, aber dann trotzdem eine vaginale Geburt, hier schön friedliche Geburt gemacht. Na, wir waren ganz vorbildlich alle. Ich war in meiner Mitte.
Also Bauchgeburt war zu keiner Sekunde bei dir einfach ein Thema.
Habe ich tatsächlich einfach ausgeblendet, dass das passieren könnte.
Mhm.
Und auch das war für mich sehr, sehr traumatisch, weil ich habe wie eine Art Panikattacke dann im Krankenhaus gedreht und habe angefangen zu heulen und zu zittern und habe den kompletten Kaiserschnitt durch, habe gezittert und habe nicht aufhören können zu weinen, weil ich so im Schock war, dass das jetzt hier passiert. Also schon wieder so eine filmartige Szene in meinem Kopf. Und ich denke, ja, hätte man eigentlich mit rechnen können. Ich weiß nicht, warum ich das komplett ausgeblendet habe, dass das ja nicht passieren kann.
Aber hey, Anna, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mich so zurückerinnere, meine Schwangerschaften und so, das war für mich auch zu keiner Sekunde irgendwie ein Thema. Ich war auch einfach fest davon überzeugt, dass ich eine spontane Geburt einfach haben werde. Und ich wurde auch zweimal eingeleitet und habe trotzdem zu keiner Sekunde mir gedacht, es könnte auch eine Bauchgeburt jetzt werden, Evelyn. Mhm. Oder also ich glaube, wenn mir jemand gesagt hätte, so Evelyn, du brauchst jetzt eine Bauchgeburt und Kaiserschnitt, dann wäre das für mich auch... wäre ich auch aus allen Wolken gefallen. Ich habe es mir einfach ganz anders einmal vorgestellt.
Ja.
Also.
Aber es ist ja auch kein Shame, ne? Also ich meine, das ist ja völlig in Ordnung, wenn jemand eine Bauchgeburt hat.
Darum geht es ja gar nicht. Also ich finde, darum geht es nicht. Aber ich finde, wenn du halt selber, jeder malt sich seine Geburt ja so aus, wie es gerne hätte. Und es gibt ja auch viele Frauen, die sich ja auch bewusst für eine Bauchgeburt zum Beispiel entscheiden und sagen, es ist für mich einfach, das ist mein Weg. Aber wenn man halt eben von der spontanen Geburt eben ausgeht als seinen Weg und dann wird man halt auch wieder so überrumpelt.
Ich glaube, es war halt dieses Überrumpeln.
Ja, das ist einfach hart.
Weil ich bis heute nicht ganz genau verstehe, warum mich das so aus der Fassung gebracht hat, weil eigentlich...
Ja, ich glaube, weil es dann so... Und es ist dann so endlich. So, das ist jetzt so. Und du kannst nichts dagegen tun.
Uns hat sich meine Kontrolle entzogen. Also es war genau. So, wir entscheiden jetzt hier für dich.
Genau.
So.
Du kannst nichts dagegen tun.
Nee, ich kann nichts dagegen tun. Und das war auch wieder... Also das war ein extremer Kontrollverlust. Und war eine extreme Situation und die haben den dann so rausgeholt. Ich habe auch währenddessen, habe ich auch die friedliche Geburt versucht zu hören, diese bereite dich auf den Bauchgeburt vor und so. Und da gibt es ja auch so eine, die einen beruhigen soll. Und es hat bei mir persönlich jetzt leider nicht funktioniert, aber es hat mir hat's mir geholfen, mich irgendwie runterzubringen und mich auf mich zu konzentrieren. Aber in den Situationen der Geburt hat es eigentlich leider, ich bin zu verkopft, glaube ich komme da nicht rein.
Ja, und ich glaube, es ist halt auch voll schwer, dann irgendwie halt eben noch einen klaren Kopf zu fassen. Also man ist halt es ist überhaupt nicht so krass wie mit dieser Bauchgeburt-Ansage. Aber ich weiß noch, als ich dann irgendwie auch im 9. Monat bei meiner zweiten Geburt, bei meiner zweiten Tochter, nochmal beim Arzt war, bei der Kontrolle. Und da meinte die Ärztin zu mir, du, Evelyn, wir müssen es eigentlich ehrlich gesagt heute noch einleiten, weil das Kind ist mega groß. Und ich weiß nicht, ob wir das sonst noch spontan irgendwie auf die Welt bringen können. Und alleine auch einfach so eine Ansage zu bekommen, es muss jetzt.
Ja,
also das ist einfach krass, weil man in einem Kopf ist es einfach anders verankert.
Ja.
Na?
Ja.
Bei uns zum Beispiel. Ja. Na, das ist halt so, es geht so spontan los und so und dann hat man Wehen und dann kommt das Kind so raus. Und natürlich ist es irgendwie krass, aber es ist halt irgendwie geht alles so, aber dann ist es so heute noch. Okay.
Du hast es nicht im Griff. Das ist nicht
und du kannst nicht sagen, nee, möchte ich aber nicht. Ich
meine, heute ist ein doofes Datum.
Ja, ich meine dann auch so, muss es jetzt irgendwie? Und die dann so, ja, sorry. Und ich dann so, können wir nicht irgendwie noch, nee, können wir eigentlich nicht. Und du warst so, okay, scheiße, ich komme aus der Nummer jetzt irgendwie auch nicht raus. Also, und das ist das klar. Also, das sind halt so Ansagen, so, die sind halt einfach krass. So, ja.
Das stimmt.
Wenn man es dann einfach nicht mehr selber in der Hand hat.
Ja.
Wobei, da gehören auch immer zwei dazu. Das Kind hat es ja auch so ein bisschen mit.
Aber für ihn war es wahrscheinlich, also damals wussten wir ja noch nicht, dass er eine chronische Erkrankung hat. Und er war aber wahrscheinlich schon im Mutterleib unterversorgt. Deswegen ist er schlecht gewachsen, hat sich nicht so richtig entwickeln können und ist wahrscheinlich dann einfach, war dann unterversorgt und dachte sich, okay, draußen ist besser als drin. Vielleicht geht es draußen besser.
Ja, so. Dein Sohn hat Mukoviszidose, ne?
Genau. Das haben wir aber auch erst sehr spät erfahren.
Also kurz die Krankheit vielleicht erklären für Leute, die das.
Ja, das ist eine chronische Stoffwechselerkrankung. Erklärung? Das ist eine chronische Stoffwechselerklärung.
Erklär den Stoffwechsel
nochmal. Und da gibt es eine sozusagen, die Grundursache ist irgendwie, dass da eine Störung im Wassersalzhaushalt ist und damit ist Schleim überall im Körper. Und der Schleim, der stört alle möglichen Körperfunktionen. Zum Beispiel ist es bei den meisten so, dass sie keine Pankreasenzyme herstellen selber. Das heißt, sie haben keine Verdauungsenzyme. Mhm. Das heißt, der muss zu jeder Nahrungsaufnahme, muss er Enzyme nehmen, weil er sonst nicht verdauen kann.
Mhm.
Und dann verlieren sie extrem viel Salz über diesen Schweiß. Das heißt, du musst auch dann, als wir das dann wussten, mussten wir dann auch so ein Baby Salzampullen geben, was so völlig gegen das ist, was du intuitiv hörst und tust. Bloß immer,
nur kein Salz, keine Gewürze.
Das geht eben nur für gesunde Kinder. Mhm. Und er hat halt sehr, sehr viel Salz dann immer verloren übers Schwitzen und im Sommer und generell, weil er ja noch kein Essen gegessen hat, was salzig ist. So.
Hey, ganz kurz, weil wir jetzt so krass gesprungen sind. Ich habe noch irgendwie eine Frage. Du hattest dann die Bauchgeburt. Wie war es dann, als dein Baby da war für dich?
Ja, ich wollte eigentlich da auch noch gerne weiter erzählen. Das ist richtig. Lass uns nochmal zurückgehen.
Ja, lass uns nochmal zurückgehen, weil es
zu plötzlich.
Ja.
Ich habe ihn nur so, die haben nur so kurz ihn an meinem Kopf vorbeigefahren und gesagt, das ist übrigens dein Kind. Und ich sehe bloß so ein, der sah aus wie so ein alter Mann. Ganz so ein verknuspeltes Gesicht. Und ich dachte so, was, das ist, also ich habe das gar nicht realisieren können. Und dann lag er halt auch noch ganz, ganz lange in so einem Inkubator, ne? Und mein Mann durfte leider auch nicht dabei sein, weil das war kurz vor Corona und also 2 Tage nach der Geburt meines Sohnes wurde der erste Lockdown ausgerufen. Also es war
Du warst alleine, der war nicht dabei dann.
Nein. Okay, ich war in dieser, deswegen, ich glaube, dann hätte ich auch nicht so gezittert und hätte auch nicht so gewimmert, aber ich war einfach diese Situation und dann ganz allein.
Also, alleine. Ciao.
Ich hatte einen Anästhesisten, der sich wirklich, an den denke ich heute noch manchmal, der hat sich liebevoll, geduldig meiner angenommen und hat sich so schön auf mich eingestellt und so. Und das war mein Halt sozusagen.
Hey, egal, wenn man da solche Leute um sich rum hat, ne?
Ja. Der hat mir sehr geholfen in dem Moment. So, und dann durfte ich wieder zu meinem Mann und wir durften uns noch ein bisschen ausruhen, während unser Sohn halt untersucht wurde. Und mein Mann ist dann eingeschlafen vor lauter Erschöpfung und mir haben sie auch was gegeben, damit ich schlafen kann, und ich konnte nicht einschlafen. Ich war wie so, wie als hätte mir jemand einen Arm abgehackt und der wäre jetzt auf einmal weg und ich soll jetzt einfach akzeptieren, dass ich jetzt ohne Arm weiterlebe. So, also da war das Kind aus mir rausgeschnitten, war mein Gefühl, ne? Kind aus mir rausgeschnitten, so, und jetzt leben wir ohne Kind weiter. Und du, also das war so, ich konnte, so viele Monate ist das Kind in dir drinne und jetzt bist du von dem einfach getrennt. Das war für mich, ich konnte das nicht realisieren in meinem Kopf. Es hat nicht funktioniert.
Verständlicherweise. Also das ist ja auch nicht normal. Nee. Oder auch nicht. Es ist ja nicht natürlich, dass du dein Kind irgendwie sofort einfach, du willst ja das Kind auf deiner Brust liegen haben ankommen.
Ja.
Und nicht sofort einfach nicht wissen, wo ist es jetzt, was passiert jetzt gerade und warum ist es nicht bei mir. Es ist einfach nicht schön.
Nein.
Ist einfach beschissen.
Ja, da stimme ich dir zu.
Und vor allem nicht mal zu sehen, wo das gerade ist, sondern einfach, das war ja weg, ne? Also,
weg. Und dann haben sie uns irgendwann mit meinem Bett, weil ich konnte auch noch nicht so richtig aufstehen, haben sie mich immer mit dem Bett in die Frühchenstation gefahren. Und dann habe ich ihn gesehen und habe meinen Arm auf ihn drauflegen dürfen, sozusagen so reingelegt. Und da bin ich das erste Mal wieder eingeschlafen. Weil ich war so fertig, aber ich konnte nicht schlafen ohne ihn.
Das war so fein. Aber ich könnte ja auch nicht schlafen, wenn ich nicht wüsste, wo ist mein Kind jetzt gerade. Es ist nicht bei mir. Ich möchte einfach den Kontakt mit meinem Kind jetzt einfach haben, ne? Also.
Ja. Und dann haben wir halt, wir mussten da noch 3 Wochen bleiben. Dann kam der erste Lockdown und in den ersten paar Tagen durfte mein Mann noch mit zu Besuch kommen und dann halt nicht mehr. Und dann wurde ich sozusagen entlassen und musste halt immer, ich habe dann die ganze Zeit gepumpt und musste immer die Milch bringen, zum Besuchen durfte ich kommen und durfte dann abends aber zu Hause schlafen. Das haben wir, glaube ich, 2 Nächte gemacht. Und dann hieß es, jetzt ist richtiger Lockdown und entweder sie bleiben im Krankenhaus oder sie sehen ihren Sohn erst zur Entlassung wieder. Und dachte ich mir so, das ist ja dann keine Wahl. Du tust jetzt so, als wäre das eine Wahl, aber das ist halt keine Wahl. Ich kann ja nicht mein Kind jetzt hier alleine lassen, 2 Wochen lang. Das geht ja nicht. Und dann bin ich halt wieder ins Krankenhaus. Man muss dazu wissen, dass ich auch so eine leichte Krankenhausphobie habe. Also das war für mich dann wirklich, die Entscheidung war sehr schwer, aber ging ja dann nicht anders.
Ja.
Ja, und dann waren wir da so. Mein Mann durfte nicht mehr zu Besuch kommen. Wir waren auch das erste Mal so lange getrennt.
Boah. Also wirklich gar keinen Kontakt.
Nee. Halt anrufen, Sprachnachrichten, Videos, Fotos. Und ich habe auch noch so ein lustiges, ich habe noch ein Video, wie er hat uns dann irgendwann abgeholt, als wir nach Hause durften. Und wir sind nach Hause gefahren und die beiden waren so froh, sich sozusagen wieder zu, also es war so richtig wie als wäre für ihn auch jetzt wieder die Welt in Ordnung. Die haben sich irgendwie zu Hause auf den Boden, auf den Teppich gelegt und mein Mann wollte unserem Sohn einfach nur, wollte nur so mit ihm kuscheln und die sind sofort beide eingepennt. Das war auch so eine schöne, da habe ich noch so ein Foto, da habe ich noch so ein Video, wie ich da reinkomme und beide einfach so beide schnarchend, laut schnarchend auf dem Boden aneinander getuschelt. Das war schon sehr süß. Mhm. Weil für ihn war das ja auch, du bist auf einmal Papa geworden. Und du kannst dein Kind nicht sehen.
Boah, das ist
und
voll schlimm.
Wie sollst du das realisieren? Das ist ja so schon so schwer zu verstehen. Okay, da ist jetzt ein Kind mehr. Das unser Kind.
Man kann
Kind
ja nichts machen.
Nee.
Ich finde immer, das Schlimmste, finde ich, ist immer, wenn man einfach nichts machen kann.
Ja.
Wenn man irgendwie so Situationen so über sich ergehen lassen muss, die eigentlich so unerträglich sind und weiß, ich habe keine andere Wahl. Es ist jetzt eben so, wie es ist. Also.
Ja.
Oh, Mann, Anna, ey.
Und dann waren wir lange zu Hause und das Kind wuchs und wuchs, aber eben sehr schlecht.
Und die haben aber wirklich so, also das war gesund?
War, ja, also für so einen Frühgeborenen, sechs Wochen zu früh, der war immer schon ein bisschen leicht. Wir hatten es schwer mit dem Stillen. Na, Kaffee alle?
Ja.
Ich wollte so gerne stillen. Ich wollte so gerne stillen. Das war mir ganz wichtig, weil du das natürlich auch so, ne, das ist ja das Natürlichste und das muss ja und wollte das so gerne, dann brauche ich dir ja nicht erzählen, den Struggle. Das, nee. Ja. ich wollte
jetzt
so
auch immer
gerne.
Mal wieder so, ach Mann, mein zweites Kind mir 4 Monate gestillt, die Arme.
Mhm.
Ja, mein Gott, es ging halt nicht anders.
Ja, ich doch so lieben.
Ja.
sie trägt auch so Oliver, echt. Es ist
The pressure is real.
Ja, auf jeden Fall. Also hier, aber auch alle, wer stillt, super. Wer nicht stillt, auch super.
Es muss halt einfach cool für beide sein. Es muss halt einfach allen, es muss der Mama und dem Baby einfach gut gehen. Und ich hatte einfach keine Milch mehr.
Das ging mir am Ende irgendwann auch so.
Also aber mein psychischer Stress war einfach so enorm. Ich habe meinen Körper halt einfach gar keine Milch mehr produziert. Was hätte ich machen sollen? Also,
was soll der Körper auch machen bei so einem Stress? Ja.
Und dann nochmal mehr Druck aufzubauen, zu sagen, du musst jetzt aber, es funktioniert, so geht's, läuft halt leider nicht.
Überraschend, oder? Dass das dann so dann doch nicht klappt.
Ja, nee. Also
ich wollte halt, also beim ersten Kind, ich wollte alles richtig machen, ne? Und ich habe, ich dachte, okay, ich muss jetzt ganz, ganz viel pumpen, damit ich auch Milch habe. Weißt du, wie lange ich gepumpt habe? 7 Monate lang. Und weil ich unbedingt stillen wollte und ich bis zum letzten Schluck immer noch das Gefühl hatte, okay, wir schaffen das, wir kriegen den noch an die Brust. Und habe halt immer Pump gestillt sozusagen und habe ihm dann die Flasche gegeben mit meiner Muttermilch, weil ich der Meinung war, das muss jetzt unbedingt so sein, was ich mir da für einen Druck gemacht habe.
Würdest du es im Nachhinein anders machen?
Ich würde einfach auf mich hören, dass ich war so nervlich am Ende. Und dachte aber, ich muss jetzt hier, du musst ja auch alle 3 Stunden, ich meine, du schläfst ja eh nicht viel, aber dann musst du zusätzlich noch alle 3 Stunden, egal ob du gerade erst eingeschlafen bist oder nicht, wieder aufstehen, pumpen, das ganze Zeug auskochen, dann wieder alles, ironischerweise weiß ich mittlerweile, Muttermilch, da sind Enzyme drin. Von Natur aus sind in der Muttermilch Enzyme drin. Hätte ich nicht so lange mich gezwungen, zu Pumpstillen, dann wäre vielleicht auch schon früher aufgefallen, dass mein Sohn diese Erkrankung hat. Weil der ist größer geworden und schwerer geworden, aber eben nur sehr, sehr schwerlich. Mhm. Und du kriegst, was man noch dazu sagen muss, Mukoviszidose wird normalerweise beim Erstgeborenen, Neugeborenen-Screening ausgeschlossen. Wir hatten einfach Pech, dass er so eine seltene Mutation hat, dass die Marker darauf nicht angesprungen sind. Und dass bei ihm das einfach negativ ausgefallen ist, obwohl er es hat.
Krass, okay.
Und wir wussten einfach nicht, warum wird er nicht größer, warum wird er nicht schwerer, und es war ein Kampf und mit Stillberatern und so viel durch. Also
erstmal ist man davon ausgegangen, dass er immer zu wenig Nahrung bekommt.
Ja, genau. Ja. Und dann habe ich also noch mehr gepumpt und habe mir versucht, einen abzu, ne, und pumpen. Wollte auf keinen Fall zufüttern und so. Ja. So, und dann war so der Hochsommer, war richtig krass in dem Jahr, und mein Sohn hat, wie ich jetzt weiß, ja immer mehr Salz verloren über seine Haut, hat geschwitzt und hat dann irgendwann, war der so dehydriert, dass er einen Kreislaufzusammenbruch hatte. Das heißt, er hat aufgehört, komplett zu trinken, der wollte nichts mehr, der wollte keine Flasche.
Wie alt war
der da? 6 Monate.
Mhm.
Nichts mehr trinken, nichts mehr, also über Stunden, ich habe dann sogar Wasser und Tee angeboten und Saft, alles, weil ich so verzweifelt war, soll es ja eigentlich noch gar nicht machen, aber das Kind hat einfach nichts getrunken, über 5, 6, 7 Stunden. Und dann bin ich zum Arzt, und meine Mutter war vorher auch noch mit ihm draußen unterwegs, um mich mal eine Stunde zu entlasten, und meinte noch so, naja gut, wenn du jetzt das Gefühl hast, du musst zum Arzt, dann mach das, aber ich bin der Überzeugung, da ist alles okay, der braucht bloß meine Pause. Und ich hatte das Bauchgefühl, hier ist was falsch, es geht nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann sind
gut,
wir.
Dass du dem Gefühl nachgegangen bist, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin dann erst zum Kinderarzt, der hat uns dann in die Notaufnahme geschickt, weil die konnten auch nicht viel machen. Und in der Notaufnahme war sogar noch eine Schwester, die meinte, der wirkt doch eigentlich ganz froh, ganz lebendig, ist doch bestimmt nichts. Und dann haben sie die Salzwerte gecheckt und dann sofort auf die ITS, weil der war kurz vorm, der hätte noch ein paar Stunden länger und das wäre es gewesen.
Um Gottes Willen.
Ja. Und dann lag er da erstmal auf der ITS eine Weile, und ich bin dann halt auch da, ich glaube 3 oder 4 Tage war auf der ITS, und haben sie ihn dann so richtig dehydriert, und auf einmal hatte der so eine Pumpbacken und sah aus wie so ein kleiner Hamster, und hat man erstmal gemerkt, wie viel ihm da auch an Wasser fehlt im Körper, und das war so richtig wie so eine kleine Aufblaspuppe sah das aus, und das war krass. Und dann haben sie uns nochmal auf der normalen Station behalten und konnten aber nicht rausfinden, was es ist, und dachten einfach, ach, es war wohl zu
heiß,
warm.
Oder?
Ja, wenn du nicht rausfinden kannst, erwischt, was es ist. Ja, blöd. Und dann waren wir 2 Wochen zu Hause, und dann ging das wieder los. Und diesmal wusste ich aber schneller, dass es jetzt wohl wieder soweit ist. Also meine Alarmglocken gingen einfach noch schneller an, weil ich wusste, worauf ich achten muss. Wir sind sofort wieder dorthin, und die haben uns aufgenommen und haben gesagt, okay, wir entlassen sie jetzt erst, wenn wir wissen, was das ist. Und dann haben die alles nochmal abgetestet, auch Sachen, die sie eigentlich schon ausgeschlossen hatten, und haben dann halt auch so einen Schweißtest gemacht. Und das ist eben eine Möglichkeit, rauszufinden, ob jemand Mukoviszidose hat, wenn das Screening negativ war. Und dann meinte die Dame, meinte die Schwester damals so, okay, ich muss Ihnen jetzt sagen, das ist ein auffälliges Ergebnis. Die Frau Doktor kommt dann gleich zu Ihnen, tun Sie mir den Gefallen und googeln Sie es nicht. Und wir reden gleich drüber. Sie tun sich damit keinen Gefallen, wenn Sie sich jetzt Horrorgeschichten durchlesen. Mhm. Und ich war einfach nur so, auffälliges Ergebnis, das heißt, wir haben eine Diagnose und ich war einfach so erleichtert, ich habe mich richtig gefreut. Also wenn du einfach, weiß ich nicht, 7 Monate, 8 Monate lang dich fragst, was ist hier?
Ja, vor allem das Schlimme ist ja auch, wenn ich bei Babys irgendwie, die können sich ja null äußern, ne?
Die antworten nicht, wenn du die fragst, was denen fehlt.
Ja, das ist das Gleiche, wenn die dann irgendwie abends ihre, keine Ahnung, Stunde da durchbrüllen. Also das alleine ist ja schon so, was ist denn los? Aber dann hat das Kind vorher noch gekackt und getrunken, weißt du wenigstens, okay, es ist das Leben bedrohlich ist, aber in dieser Situation.
Ja.
Ist man halt dann irgendwann so, okay, sorry, aber...
Jede Diagnose wäre mir lieb gewesen. Hauptsache, ich weiß endlich, was jetzt hier und nicht stimmt. Also irgendwas stimmt nicht.
Wenn du Angst hast, okay, was ist mit diesem Kind? Und keine Ahnung, sehe ich es dann irgendwann mal zu spät, dass es irgendwie zu viel Flüssigkeit verloren hat oder wie auch immer, ne?
Mhm.
Okay, und dann?
Dann haben wir unsere Ärztin kennengelernt. Und ich weiß noch, dass einer ihrer ersten Sätze war, ich bin Frau XXX, ne? Und ich bin jetzt hier, ich bin jetzt Teil ihrer Familie, ob sie es wollen oder nicht, sozusagen. Wie ich bin in alle Entscheidungen eingebunden und wir werden uns sehr häufig sehen und ich bin jetzt einfach Teil von ihnen.
Aber irgendwie auch so, süß,
war
oder?
Die super süß. Und die hat, die ist jetzt leider, macht jetzt was anderes, aber war bis vor kurzem wirklich unsere betreuende Ärztin im Moku-Zentrum und die ist ein Sahnehäubchen sozusagen.
Schön.
So eine einfach herzensliebe, super kompetente Frau. Die hat uns damals sehr aufgefangen und begleitet. Weil das ist ja auch erstmal was, man beliest sich dann viel und schaut, was, aber du bist ja mal völlig überfordert mit so einer
was
Diagnose.
Was bedeutet diese Krankheit?
Extreme Einschnitte in unseren Alltag, sage ich mal so. Es bedeutet, dass unser Sohn ein sehr anfälliges Immunsystem hat, dass quasi, sie hat uns das mal so erklärt, dass der quasi die ganze Zeit auf 70% arbeitet, auch wenn er quasi gesund ist. Und wenn dann noch irgendwelche Keime oder Reize von außen kommen, ist es einfach sehr, sehr schnell überladen und es wird sehr schnell bedrohlich. Also wir haben das Glück, dass unser Sohn eine bisher sehr leichte Krankheitsbild hat oder eine sehr leichte Erkrankung. Das kann sich aber jederzeit ändern und das kann auch, es ist eine degenerative Krankheit, das kann in 10 Jahren ganz anders aussehen. Und es heißt einfach, dass wir zum Beispiel auf Keime extrem achten müssen.
Cool, und mit Kita und so.
Ja, hey. Kita, ja. Also ich würde mal sagen, wenn ich weiß ja, du hast mit Keimen jetzt auch nicht so, ist nicht dein liebster Freund. Wahrscheinlich würde sich in deinem Leben nicht so viel ändern, aber für uns war es, also weil du schon. Eh schon mehr drauf achtest sozusagen. Aber es war, also für uns war es eine extreme Umstellung. Also wir mussten zum Beispiel, es geht, also wir müssen an jedem Tag inhalieren. Morgens und abends mit ihm, an Tagen, wo er krank ist, 3 bis 4 Mal, nicht nur morgens und abends, sondern, und das musst du erstmal mit so einem kleinen Baby durchsetzen.
Und das halt jeden Tag.
Das,
ja,
jeden
das ist
Tag.
Halt nicht nur mal eine Bronchitis, die irgendwie für 2 Wochen sich einschleicht, sondern das ist halt einfach jeden Tag. Und es ist, also du hast ja 2 Kinder, 2 sehr kleine Kinder, das ist schon.
Es ist hart. Also wir haben, und mittlerweile haben wir unseren Weg gefunden. Aber damals, also wir haben auch eine Pflegestufe, er hat einen Schwerbehindertenausweis und so, also er hat so richtig, ne, wir beantragen jetzt auch gerade einen Integrationsplatz im Kindergarten, einfach weil wir merken, er braucht schon mehr, er braucht, dass jemand mehr guckt auf ihn. Was macht er gerade? Ist das gerade sicher? Oder, ne, also einfach mehr Zeit, das ist schon extrem wichtig. Er würde irgendwie klarkommen, aber dann wäre er wahrscheinlich jede Woche krank.
Aber halt
also,
auch nur irgendwie, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, ne?
Ja, er braucht halt auch zum Beispiel zu jedem Essen, das habe ich vorhin, glaube ich, angesprochen, braucht er Enzyme. Also alles, was Fett hat, dann musst du immer im Kopf rechnen, wie viel Fett hat dieses Lebensmittel, wie viele Enzyme braucht er da. Muss das versuchen. Das war wirklich ein langer Kampf und da Props an unsere Tagesmutter, weil ohne ihre Hilfe hätte ich das wahrscheinlich jetzt noch viel länger gedauert. Bei ihr hat es das erste Mal geklappt, dass er diese scheiß Enzyme nimmt.
Ist das eine Flüssigkeit? Oder?
Das ist wie so kleine graue Kügelchen und wenn du drauf beißt, schmecken die richtig bitter und eklig. Du solltest nicht drauf beißen, aber es für Kinder 1A.
Natürlich. Erklär das mal zum Kleinkind. Weil wenn du sagst, beiß da nicht drauf, ja klar.
Und ja, es ist krümelig und fühlt sich nicht gut im Mund an. Und wenn das zwischen den, und du musst dann dem Kind auch irgendwie erklären, okay, wir müssen ja immer nachspülen, weil die Enzyme, die wissen nicht, ob sie gerade deine Mundschleimhaut verdauen oder ob sie das Essen im Bauch verdauen. Also wir müssen gucken, dass das nicht im Mund bleibt, weil sonst kriegst du Aua an den Zähnen.
Oh
und
Gott,
es ist, also es ist alles so, es ist so ein Rattenschwanz. Und wir haben uns aber mittlerweile ganz gut arrangiert. Sie hat das damals, bei ihr war das erste Mal, dass er das genommen hat. Sie hat das dann immer so mit Joghurt und meint dann so, hier, und jetzt Mund auf, die Enzyme. So, und sie hat das einfach richtig gut und liebevoll umgesetzt und er hat das bei ihr gemacht. Und dann dadurch, dass er das bei ihr Stück für Stück gemacht hat, ging es dann auch zu Hause. Du kennst das doch bestimmt. Manche Sachen gehen in der Kita, die gehen zu Hause nicht. Und dann, und auf einmal hat er so, hat er so mitgemacht. Und mittlerweile ist das mit den Enzymen auch kein Problem mehr, wenn ich ihn frage.
Gott sei Dank, ich brauche nur jeden Tag dann auch noch so ein Hack-Mack, ey. Wow.
Aber es hat, also es hat, man hatte angefangen, die regelmäßig zu nehmen, mit zwei. So, bis dahin war es, also wenn er die Milch getrunken hat, konnte man das mit so einem pulvermäßiges Ding da reinmachen. Das war kein Problem, aber alles, was er isst, mit fester Nahrung. Ach, auch noch so eine Sache, die ich vergessen habe zu erzählen. Nachdem er diese, also für ihn war das ja sehr, sehr schwierig, diese zwei Kreislaufzusammenbrüche, Krankenhaus und so weiter. Und er hat dann eine Magensonde gekriegt, weil er sich nämlich komplett geweigert hat zu trinken. Und er musste dann eine Weile lang mit der Sonde ernährt werden. Mhm. Und bei so Kindern hast du halt dann die, das beeinflusst halt auch das natürliche Sättigungsgefühl. Ne? Die haben dann kein, also wenn du so mit der Sonde ernährt wirst, das macht was mit deinem Körper.
Ja.
Und da haben wir dann auch sehr lange gebraucht, mit einer unglaublich tollen Logopädin dran gearbeitet, an dieser Schluck- und Trinkstörung, dass wir die wieder wegkriegen. Weil, also für ihn war sozusagen alles, was mit Trinken und Ernährung zu tun hat, das tat weh. Er hatte also quasi, er war auch so ein Schreibaby und wir wussten ja nie warum. Ne, der hatte bei eigentlich quasi allem, was er gegessen und getrunken hat, er hatte, ouch, das hat ihm alles wehgetan. Und er hatte immer Bauchschmerzen und irgendwann hat er gesagt, nee, das lasse ich jetzt. Das tut mir jedes Mal weh, ich lasse das jetzt. Und wir mussten so Stück für Stück ihn wieder da dran führen, dass das Trinken auch was Schönes sein kann. Und wir haben wirklich monatelang dran gearbeitet, dass er diese Flasche nimmt. Und er ist jetzt 3,5 und vor ein paar Monaten hat er angefangen, wirklich regelmäßig zu essen. Vorher war das nur die Flasche. Weil, also du kannst bei so einem Kind, was dann mal eine Trinkstörung hatte, kannst du auch keinen Druck aufbauen. Da ist die Gefahr, dass der in eine Essstörung abrutscht, ist viel zu groß, ist viel größer als bei einem anderen Kind. Und man muss da wirklich mit Samthandschuhen rangehen. Und bei uns war es dann so, bei der Tagesmutter hatte was gegessen. Das hat funktioniert zu Hause, keine Chance.
Und aber auch ganz geil, irgendwie, ne, da merkst du mal wieder manchmal so an einem anderen Ort oder mit einem anderen Menschen, dass das manchmal irgendwie lustigerweise halt dann irgendwie nochmal wie so ein Befreiungsschlag ist, auch für so einen kleinen Menschen irgendwie, ne?
Ja, dass er nochmal irgendwie ganz anders sein kann oder
ja,
da,
und
da
andere, ist man irgendwie alle zusammen, anderen,
macht er mit, ganz natürlich.
Einen anderen Vibe hat, keine Ahnung, und sich dann denkt, ja, jetzt bin ich ja woanders, vielleicht geht es ja hier.
Aber
ja.
Wie verzweifelt du dann auch, wie verzweifelt ich war als Mutter oder wir als Familie, warum ist der denn nicht? Der muss doch merken, dass er Hunger hat. Und das ging wirklich vor ein paar Monaten los, dass er meinte, Mama, ich habe Hunger. Und dachte ich so, das ist so, für andere Kinder ist das so eine völlige Selbstverständlichkeit. Für ihn war das
los vor Freude. Krass. Oder dann denkt sich so, oh Gott,
ja, Hunger, was möchtest du essen?
Dir alles.
Und wenn er jetzt morgens sagt, ich möchte gerne Bratwürstchen essen oder ich möchte jetzt gerne Spaghetti zum Frühstück mit Erbsen. Natürlich, mache ja, ich dir kein Problem.
Aber der darf eigentlich schon alles essen.
Ja. Ja.
Also er muss halt einfach die Enzyme dazu nehmen.
Er sollte sogar hochkalorisch und fettreich essen, weil er eben für seinen Stoffwechsel mehr Fett benötigt als andere Kinder.
Und merkst du ihm das jetzt sonst irgendwie an mit der Erkrankung oder?
Von außen sieht man es nicht. Also es gibt viele Mukokinder, die sehr schwer, also wo du es ein bisschen siehst, weil sie einfach schwach aussehen, eingefallenes Gesicht oder so, einfach ein bisschen kränklich aussehen. So, wir haben aber bei ihm irgendwie das Glück, dass man sieht es von außen nicht und er ist auch nicht so stark. Bei ihm ist eher, also du hast es meistens lungenlastig oder darmlastig. Bei uns ist es eher darmlastig. Das heißt, Dinge schlagen, viel Bauchschmerzen, viel, alles schlägt auf den Darm. Mhm. Aber dafür ist er nicht bei jeder. Es gibt Kinder, die sind monatelang im Krankenhaus. Bei jeder scheiß Erkältung geht das auf die Lunge und dann kommen die da ewig nicht raus und jedes Mal Antibiotika. Scheiße, also wir haben auch. Wir haben immer Antibiotika zu Hause. Wir dürfen die einfach verabreichen, sozusagen. Mann. Wenn wir merken, das Kind wird krank, dürfen wir einfach Antibiotika verabreichen, weil immer die Gefahr besteht, dass
dass sich einfach zu krass auswirkt.
Ja, dass es auf die Lunge schlägt, genau. Ich mache es nicht so häufig.
Das ist schon echt Hardcore, ne?
Es ist Hardcore. Aber unser Alltag sieht einfach insofern anders aus, dass ein paar Dinge für uns nicht gehen, wie zum Beispiel so ein Kinderspielplatz, der mit Wasser ist, weil das Wasser ist möglicherweise, wir sagen immer zu unserem Kind, altes Wasser. Das ist unser altes Wasser. Also alles, was mit Regenwasser ist oder mit Wasser, das lange irgendwo steht, wo sich Keime bilden können, das geht alles nicht. Das ist für ihn super gefährlich. Also Aerosole-Keime vor allem. Also irgendwas zum Beispiel, wenn du in die Dusche gehst morgens und der Abfluss stand lange und dann sind dieser Wasserdampf mit den Keimen versetzt aus dem Abfluss, das geht für ihn gar nicht. Also er darf morgens nicht der Erste im Bad sein. Das hat sie immer so erzählt, unsere Ärztin.
Es ist halt schon krass, wenn man auf so viele Dinge einfach achten muss. Man muss ja eh schon auf so viele Dinge irgendwie achten, die eigentlich so banal sind, ne?
Und dann halt mal dein Kind davon ab, in die Pfütze zu springen, wenn alle anderen Kinder in diese scheiß Pfütze gehen und du musst ihm das dann erklären.
Ständiger, krasser Druck irgendwie, weil man weiß, ich muss es tun, weil das hat einfach sonst einfach zu krasse Konsequenzen irgendwie, ne?
Ja. Und dann gehen wir schon immer zu dem anderen Spielplatz, weil der eine Spielplatz, der bei uns in die Ecke ist, der ist mit richtig mit so einem Wasserhahn. Das geht nicht, das geht einfach nicht. Gehen wir extra zu dem anderen Spielplatz, aber sobald es da mal geregnet hat, ist da eine riesige Pfütze immer an der gleichen Stelle. Und alle Kinder sind da rein. Und dann muss ich immer erklären, ich weiß, das ist gerade richtig schwer für dich. Du siehst, wie die anderen da drinnen sind. Das ist kacke und du würdest gerne auch mit rein. Aber es gelten leider einfach für manche Kinder andere Regeln als für dich. Und mittlerweile ist er in einem Alter, wo er so Stück für Stück versteht, er ist zum Glück, was das angeht, sehr verständnisvoll. Aber es ist schon hart. Er sieht auch seine kleine Schwester, muss nicht inhalieren. Ja, für die gelten auch andere Regeln. Also wir versuchen es dann immer familienintern ähnlich zur Hand haben, dass er sich nicht die ganze Zeit unfair behandelt fühlt. Ne? Aber ist schon.
Mann, Anna, das und, ist ganz schöner Happen.
Ja.
Ja, dann habt ihr voll schnell auch nochmal das zweite Kind bekommen.
Das war etwa zu der Zeit, wo wir das diagnostiziert gekriegt haben. Also er war etwa 6 Monate alt, haben wir erfahren, warte mal, passt das? 6, 7, 8 Monate?
Nee, warte mal, der muss ein Jahr alt gewesen sein, aber unsere Kinder sind genau gleich auseinander. Also der Große ist jetzt 3,5.
Ja, und meine Tochter wird morgen wird meine Tochter 2. Ja,
das Allergleiche, dann war es ein bisschen unter ein Jahr, glaube ich, weil...
anderthalb. Es waren wirklich fast auf dem Tag genau anderthalb.
Nee, ein Jahr muss es gewesen sein, oder?
Ach so, meinst du. Mathe.
Oh Mann.
Hallo. Also es war auf jeden Fall, ich weiß noch, dass es um die Zeit der Diagnose irgendwann war, weil es kriegst es nicht genau zusammen. Es war auf jeden Fall in der Zeit, wo ich extrem... Also wo an Schwangerschaften nicht zu denken war eigentlich.
Sehr dünnhäutig und so, ne?
So, also. Und ich war völlig abgelenkt und das war dann der Zeitpunkt, wo ich auch abgestillt habe, weil ich gedacht habe, ich kann nicht mehr, geht nicht, ich kann nicht mehr, geht nicht. Kann das nicht gleichzeitig machen und mit der Diagnose und das ist eine Möglichkeit, mich zu entlasten. Ich pumpe jetzt hier nicht mehr.
Auch eine so eine absolut Kacke. Richtige Entscheidung, muss man auch mal sagen, gell? Also.
Und ja, da war ich dann also schwanger und 2 so kleine Kinder und dann 1 davon chronisch krank. Also ich bin froh, dass wir jetzt diese ersten 2 Jahre überlebt haben. Nach dem ersten Jahr wurde es etwas einfacher, aber jetzt wird es besser. Ja. Es wird wirklich besser. Durchhalten.
Ja, an alle da draußen. Es klingt immer so blöd, gell? Und ich finde in den Momenten, ich meine, ich kann jetzt, du hast ein chronisch krankes Kind, das ist jetzt natürlich nochmal viel extremer, aber es ist ja schon extrem, einfach nur 2 so kleine Kinder zu haben und dann musst du noch auf so viele Sachen achten und Ängste und...
Es ist fies, aber ich meine, jeder hat seinen eigenen Struggle und für jeden ist das gerade der schlimmste Kampf, den er gerade kämpft oder sie. Das ist, auch als ich nur ein Kind hatte, war es hart, ich war hart am Durchhalten.
Ja, klar.
Und dann
normal halt, ne?
Und ich war dann einfach immer mit so einem, er war ja auch bis 1,5 nicht im, wir wollten ihn immer erst zur Tagesmama bringen, als nach der Geburt unserer Tochter sozusagen. Und dann war ich halt auch noch so hochschwanger immer mit ihm auf dem Spielplatz und hatte ihn dann hinten in so einer Rückentrage drin. Und dann denke ich mir heute auch manchmal, wie hast du denn das gemacht? Aber damals ging es irgendwie. Und dann, mein Mann hat die Eingewöhnung gemacht. Und musste dann irgendwann wieder zurück auf Arbeit. Und er war halt noch nicht eingewöhnt. Und dann bin ich also mit einem, wie alt war meine Tochter, 2, 3 Monate alten Kind und meinem Sohn zur Eingewöhnung gegangen. Und ich denke da manchmal noch dran. Also wir haben die tollste Tagesmutter aller Zeiten gefunden. Aber die hat mich extrem unterstützt und war so auch rücksichtsvoll auf die Erkrankung unseres Sohnes und hat, ich wusste ja gar nicht, wie wird das sein, wenn jemand anders sich darum kümmert, wie viel Vertrauen muss ich da vorschießen und die ist so, wir hatten jetzt neulich Sommerfest, da hat sie ein Hüftbuch rausgeholt und sie wusste, dass mein Sohn kommt und hat erstmal noch alles, die ganze Hüftbuch desinfiziert vorher und sowas, also auch sowas wie Bällebäder gehen für uns nicht.
Und geilen Support bekommt, ne?
Eben und ja, sie hat da echt ein Steinbrett bei mir.
Voll schön. Die Grüße gehen raus an die tolle Tagesmutter. Hey Anna, du bist so eine taffe Braut und so eine starke, tolle Frau. Ich ziehe wirklich meinen Hut vor dir.
Danke.
Musste jetzt auch echt oft meine Tränen zurückhalten, weil ich, weil das wirklich schon hart ist.
Ja, aber wir sind an einem guten Punkt.
Ihr seid an einem Tun und man irgendwie trotzdem, ich weiß nicht, ob das jetzt will jetzt auch nichts irgendwie Komisches sagen, aber irgendwie auch irgendwie schön zu sehen, es geht halt irgendwie trotzdem immer weiter irgendwie, ne?
Es geht weiter und es wird besser und ich sehe, wie die beiden zusammen sind und was die für ein enges Band haben und dann gleichzeitig sich wieder die Köpfe einschlagen in den nächsten Minuten.
Das ist normal.
Die Bisswunden.
Und mal zu beobachten, eine Sekunde drangsalieren sie sich gegenseitig, dann kommt ein anderes Kind dazu und dann stellt sich die Große vor die Kleine. Das ist meine Schwester.
Ja, das ist geil. Mein Sohn ist so super, super, super schüchtern und würde nie für sich, der ist immer so, der lernt durch Zuschauen. Der sitzt immer nur in einer Ecke und guckt anderen Kindern dabei zu, wie sie Sachen machen, ist so super zurückhaltend. Und neulich auf dem Spielplatz ist er dann, hat er für meine Tochter dann einen Konflikt gelöst. Das würde er nie für sich selber machen, aber hat dann gemerkt, okay, da ist jetzt gerade jemand unfair zu ihr, hat dann gesagt, du willst gerade hochklettern, da ist meine Schwester gerade. Wie wär's denn, wenn du dort hinten hochkletterst? Guck mal, da ist Platz. Oder du wartest
schön,
kurz und hat das so richtig
so
gelöst.
So
richtig,
ne?
Gelöst. Dachte ich nur so, das würdest du nie für dich selber machen, aber ey, Hut ab.
Noch nicht.
Vielleicht.
Kommt bestimmt noch. Hey Anna, danke, dass du heute da warst. Danke, dass du deine wahnsinnige Geschichte mit uns geteilt hast.
Sehr
und
gerne.
So eine taffe, tolle Frau bist. Mit so viel Mut.
Dankeschön.
Danke dir. Ich hoffe, das macht auch ganz vielen Eltern gerade vielleicht Mut zu einer Geschichte da draußen.
Das hoffe ich auch. Vielleicht fühlen sich ein paar verstanden, aufgefangen,
ja,
abgeholt.
Oder wissen, es ist hart, aber man kann es schaffen.
Mhm.
Und ja.
Und es hat auch schöne Momente.
Ja.
Danke, dass ich da sein kann.
Danke dir. Tschüss, ihr da draußen.
Tschüss.
Macht's gut.